Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Bei uns ist heute Dr. Med. Ulrike Gillert zu Gast. Ulrike ist Kinderärztin und Psychotherapeutin und hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben, Elternsein leicht gemacht, in dem sie ihre jahrzehntelangen Erfahrungen als Ärztin und natürlich auch als Mutter niedergeschrieben hat. Ulrike, erst einmal herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Ulrike, wie bist du denn als Kinderärztin auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben?
Ja, das hat sich eigentlich irgendwie so ergeben. Also meistens ist es so, die Eltern kommen mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder was auch immer. So, und dann sagen sie beim Rausgehen, ach, und dann wollte ich noch fragen, meine Tochter hat immer so Angst, wenn sie abends im Dunkeln, oder mein Sohn nässt immer noch ein, oder mein Kind kriegt immer so viele Wutanfälle. Und dann merkt man, oft kommen erst die richtigen Fragen. Die Erkältung oder was war nicht so wichtig. Und dann kommt das, was eigentlich den Leuten wirklich auf dem Herzen liegt. Und in der vollen Praxis kann man darauf einfach nicht eingehen. Das ist einfach so schnell getaktet und dafür gibt es keine Zeit. Und manchmal habe ich noch versucht, irgendwie irgendwas zu erklären. Das ging aber nicht. Dann habe ich mit den Seminaren so ein bisschen angefangen. Aber schon vor den Seminaren war eigentlich auch die Idee für das Buch da. Verwirklicht habe ich es dann erst einige Jahre später, aber die Idee war eigentlich schon sehr, sehr früh da, damit einfach dieses ganze Wissen, was ich habe, an sehr viele Leute weitergegeben werden kann. Weil nämlich für die wichtigste Aufgabe in unserem Leben, Elternsein, werden wir ja null ausgebildet.
Ja. Lass uns mal anfangen. Menschen, die das Gefühl hatten, als Kinder nicht gut behandelt worden zu sein, die haben ja häufig den Wunsch, bei ihren eigenen Kindern das komplett anders zu machen. Und stellen dann häufig fest, dass das eine Herausforderung ist und dass sie in Krisenzeiten oder in stressigen Zeiten dann doch genauso handeln wie ihre eigenen Eltern. Kannst du erklären, warum das so ist und was die Eltern dagegen tun können?
Das ist ziemlich verrückt, weil man schwört sich sehr als Kind, das werde ich auf keinen Fall, wenn ich mal Kinder habe, mache ich das auf gar keinen Fall. Ja? Und dann plötzlich passiert's. Mir ist es zum Beispiel mit meinem Sohn passiert. Ich habe ihn mit dem original herabwürdigenden Satz meines Vaters angeschrien. Ja, und ich dachte so, in dem Augenblick, wo ich es gesagt habe, wurde es mir plötzlich klar, dass, also habe ich gehört, oh, das ist der Satz von meinem Vater. Mhm. Wo kommt denn der jetzt her? Mhm. Und das liegt daran, dass wir ja mit der Muttermilch alles aufsaugen. Also was die Eltern essen, wie die sich kleiden, wie die laufen, wie der Tagesablauf ist, wie man miteinander redet. Alles nimmt man ja bis ungefähr 6, 7, 8 quasi ungefiltert auf. Und das gräbt sich sozusagen in die Festplatte des Gehirns ein. Und da ist es dann. Und wenn dann solche ähnlichen Situationen kommen, wenn man eben zum Beispiel selber Eltern ist, dann ist so eine genau so eine Situation da und zack, wird diese Erinnerung vom Unterbewusstsein hochgeholt und plötzlich sind die Rollen anders. Ja, man selber ist in der Mama- oder Papa-Rolle, aber trotzdem ist die gleiche Situation hochgeholt und wenn man nicht aufpasst, dann reagiert man eben reflexhaft genauso, wie die eigenen Eltern das gemacht haben im Zweifelsfall. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr, habt ihr schon mal gehört, den Namen Viktor Frankl hat das KZ überlebt, war lange Jahre, glaube ich sogar, mehrere Jahre im KZ und hat es überlebt. Und der hat einen Satz gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich den korrekt wiedergebe, aber so ungefähr wie zwischen Reiz und Reaktion liegt unsere Freiheit. Das ist eben die Kunst und das können wir auch als Eltern üben, nicht sofort in der Sekunde zu reagieren, sondern erstmal einmal tief durchzuatmen. Vielleicht, wenn man Angst hat, dass dann doch was Falsches rauskommt, ganz schnell mal aufs Klo zu gehen und die Tür abzuschließen, damit man da nochmal 3, 4, 5 Mal durchatmen kann und sich vielleicht ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht machen kann und sich erstmal beruhigen kann, damit man Zeit hat zu reagieren. Weil dieses Reflexhafte ist eben oft das Alte. Und dafür können wir sozusagen nichts, weil es einfach zack aus dem Unterbewusstsein in so einer unheimlichen Geschwindigkeit rauskommt, dass es dann eben schon raus ist. Aber wenn wir es eben einmal beobachtet haben, dann können wir auch sagen, okay, passiert mir jetzt nicht nochmal oder hoffentlich nicht nochmal. Also dann können wir es eben üben, das anders zu machen. Und alles, was wir dann mit dem Körper machen, geht eigentlich am schnellsten. Also dieses tief Durchatmen versuche ich eigentlich sowohl den Eltern als auch den Kindern in meiner Praxis beizubringen. Wenn man nämlich dreimal richtig tief durchatmet, ein durch die Nase bis zum Anschlag und mit so einem kleinen F-Laut aus durch den Mund, bis man keine Luft mehr drin hat. Wenn man das dreimal tief gemacht hat, wird das sympathische Nervensystem ausgeschaltet und das parasympathische Nervensystem, was uns beruhigt, angeschaltet. Und wenn das passiert, haben wir eine Chance, aus unserem Gehirnkeller, wie ich immer sage, also aus dem Stammhirn, wo wir nur reflexhaft reagieren, wieder nach oben zu fahren in unser Großhirn, wo wir überlegen können, was möchte ich denn jetzt eigentlich sagen? Und da ist es sehr schön, wenn wir dann das, was die Kinder sagen, vielleicht erstmal, ich sag dazu mal, ich habe mal irgendwie dieses Wort Liebesübersetzer erfunden, wenn wir das erstmal durch unseren Liebesübersetzer schicken. Also wenn das Kind sagt, ich hasse dich, Mama, dann vielleicht mal überlegen, warum hasst mich das Kind? Ah ja, weil ich jetzt verboten habe, dass es noch länger am Handy ist, um mal die Standardsituation Nummer 1 zu nehmen. Und dann heißt es ja nicht, ich hasse dich, Mama, sondern dann heißt es, ich hasse dich, dass du die Macht hast, mir zu verbieten, jetzt noch länger am Handy zu sein. Ich hasse dich, dass du über mich bestimmst. Ich hasse dich, dass ich nicht weiter hier spielen darf. Aber es ist ja nicht, ich hasse dich, Mama, sondern ich hasse das, was du gerade machst. Und wenn wir das dann eben durch den Liebesübersetzer schicken, dann können wir dann vielleicht sagen, ja, ich verstehe, dass du noch weiterspielen willst an deinem Handy und ich verstehe auch, dass es dein Lieblingsspiel ist oder dass du gerade mittendrin bist und jetzt keine Lust hast, aufzuhören. Kann man erstmal das Verständnis ausdrücken. Und dann kann man sagen, es ist jetzt aber trotzdem schon super spät und mach's mal bitte aus.
Dein Buch heißt Elternsein leicht gemacht. Und das ist ja im Grunde genau das, was sich alle Eltern wünschen. Und du sagst, dass unsere Grundhaltung ganz entscheidend dazu beiträgt, wie wir als Familie leben. Und das finde ich auch immer ganz wichtig. Dabei sollten wir als allererstes auf uns selbst schauen. Wo fange ich denn dabei an und was hilft mir dabei?
Also ich versuche den Eltern eigentlich als allererstes immer beizubringen, als erstes komme immer ich. Ich, die Mama, ich, der Papa. Und das hört sich erstmal egoistisch an, aber das ist überhaupt kein bisschen egoistisch, sondern wenn wir auf dem Zahnfleisch laufen, dann passiert ja als allererstes, werden die Kinder angemeckert oder Schlimmeres. So, als erstes muss ich mich um mich kümmern. Und das ist ein riesiger Schritt, den ganz viele Eltern, also das macht man ja reflexartig. Erstmal kümmert man sich um die Kinder. Und natürlich heißt es auch, ja, wenn das Baby weint, muss man natürlich sofort hingehen. Oder ja, wenn das Kind hingefallen ist, geht man natürlich auch sofort hin. Aber in den Situationen dazwischen, wo man nicht sofort hingehen muss, da kümmert man sich eben als erstes um sich selber. Und das machen erstaunlich viele Eltern erstaunlich schlecht. Und ja, es macht dann auch irgendwann Spaß, sich gut um sich selber zu kümmern. Weil man nämlich dann merkt, ah ja, jetzt gehe ich gar nicht mehr so sehr auf dem Zahnfleisch. Und was könnte man da machen? Also als allererstes sind es natürlich die Grundbedürfnisse. Essen, trinken, schlafen, sage ich jetzt mal, um die ganz basal zu nehmen. Super viele Eltern essen und trinken nicht genug. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Na, mit Baby kommt man einfach auch nicht dazu, oder? Also.
Würde man denken. Aber entweder kann man den Partner fragen, hör mal, kannst du mir mal 5 Gläser in der Wohnung verteilen? Eins in die Küche, eins ins Wohnzimmer, eins ins Schlafzimmer, eins aufs Klo und eins noch irgendwo anders hin. So, und dann hast du deine 5 Gläser und musst nur noch trinken. Mhm. Oder du machst es dir selber. Morgens, wenn du aufstehst, erstmal 5 Gläser verteilen.
Mhm. Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Hautbarriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
So, und Essen genauso. Da kann man auch vorsorgen am Abend, dass man sich irgendwelche Snacks vorbereitet oder was auch immer. Und das Schlafen, das geht erstaunlicherweise auch. Also mein Sohn ist ja, oder meine Zwillingstöchter sind ja 2 Jahre, 2 Monate nach meinem Sohn geboren. Also ich hatte 3 kleine Windelkinder, alle auf einem sozusagen altersmäßig ganz eng zusammen. Und die sind auch nachts zu unterschiedlichen Zeiten aufgewacht. Ich war also sowas von übernächtigt und sowas von fertig. Und irgendwann mal hat mir irgendjemand gesagt, du musst dich mal hinlegen. Und dann war ich irgendwann mal so fertig, dass ich mich wirklich bei den Kindern ins Kinderzimmer gelegt habe, weil es gab niemand anders, den ich zum Aufpassen hätte auftragen können. Also habe ich eine Isomatte genommen und ein Kissen, habe mich da hingelegt und habe mich zugedeckt, habe zu den Kindern gesagt, so, habe denen was hingetan zum Spielen und habe gesagt, so, Kinder, ich schlafe jetzt und in der halben Stunde spielt bitte hier friedlich, hier habt ihr das, das und das. So, und dann habe ich mich zugedeckt und eingerollt und habe natürlich nicht geschlafen, aber ich habe mich ausgeruht. Und das habe ich dann immer besser gelernt. Und wenn man nur 20 bis 30 Minuten schläft, dann erholt man sich erstaunlich gut. Selbst wenn einem nur mal kurz der Kopf runterfällt wie in der S-Bahn, hat sich der Körper schon erholt. Und dann quält man sich vielleicht hoch und ist 3 Minuten groggy. Aber dann geht die ganze zweite Tageshälfte viel, viel besser. Also einfach mal ausprobieren. Die Kinder sind damals über mich rübergeklettert, haben alles Mögliche gemacht. Ja, meine Mädels waren da erst ein Dreivierteljahr alt. Also die waren wirklich noch klein. Und die konnten eigentlich gar nicht verstehen, was ich da gesagt habe. Aber trotzdem hat es geklappt. Und dann bin ich aufgestanden, werde ich niemals vergessen, beim ersten Mal. Sofort ging es los mit Geschrei. Mhm. Aber in der halben Stunde eben nicht.
Jetzt hast du kurz schon den Partner angesprochen oder die Partnerin. Also die Partnerschaft spielt ja auch eine große Rolle für ein harmonisches Familienleben. Also wie schaffen denn das die Eltern, hier die Bedürfnisse aller im Blick zu behalten?
Ja, das ist manchmal wirklich eine große Herausforderung. Und es geht aber doch, wenn man es möchte. Manchmal reichen schon 5 oder 6 Minuten aus am Tag, dass man sich vielleicht mittags, wenn das Kind schläft, falls beide zu Hause sind, oder abends, wenn die Kinder dann im Bett sind, Zeit nimmt und 3 Minuten erzählt der eine, wie es ihm geht, und 3 Minuten erzählt der andere, wie es ihm geht. Was euch beschäftigt hat, wie euer Tag war, was euch genervt hat, was euch gefreut hat. Einfach mal, jeder teilt irgendwas von sich mit und dann teilt der andere mit. Und diese 3 Minuten nur mal erzählen und zu wissen, also das sozusagen wie so ein Ritual zu machen, und man fühlt sich vielleicht erstmal ein bisschen künstlich an, aber dann das wirklich mal von sich zu erzählen, ist eigentlich wunderschön, weil man dann plötzlich erfährt, was eigentlich los ist beim anderen. Und dann merkt man auch, warum der vielleicht heute so grantig war oder sie heute so grantig war oder was eben gerade los ist.
Okay.
Hast du noch eine Idee für die Partnerschaft? Weil ich glaube, das ist was viele so aus dem Blick verlieren. Also man ist dann plötzlich, wenn das erste Kind kommt, häufig nur noch Eltern. Und ich erlebe das so im Bekanntenkreis und auch in der eigenen Beziehung natürlich, dass man nicht vergisst, aber dass man sich so ein bisschen verliert in der Fürsorge um die Kinder. Gibt es da noch Dinge, auf die ich möglichst frühzeitig schon achten kann, dass die Partnerschaft stabil bleibt und wir uns nicht aus den Augen verlieren und dann im schlechtesten Falle, wenn die Kinder groß sind oder größer sind, dann die Partnerschaft beendet ist, weil ja die restliche Basis fehlt.
Ja, ist dann Kinderbetreuungs-WG geworden, ne?
Ja, sozusagen.
Genau. Ja, also einerseits auch zum Beispiel mal die Partnerschaft im Kopf vor die Kinder zu stellen. Also als erstes komme immer ich natürlich, ja. Also erstmal muss ich meine Grundbedürfnisse und dann kommt die Partnerschaft und dann erst kommen die Kinder. Wir machen es ja immer umgekehrt, ne? Erst kommt das Kind, dann kommt vielleicht die Partnerschaft und als allerletztes kommen wir. Und wenn wir diese ganze Geschichte umdrehen, dann ist es wirklich super viel besser. Und dann kann man nämlich auch mal zu dem Kind sagen, wenn es kommt, Mama, kann ich dir mein Auto zuhängen oder kann ich dir hier mein Bild zeigen oder was auch immer, kann man mal sagen, warte kurz, ich rede gerade mit Papa, dauert noch 2 Minuten, dann gucke ich mir dein Bild an. Dann muss man sich in dem Augenblick dem Kind zu 100% zuwenden und dann kann man sich wieder dem Partner zuwenden oder der Partnerin und mit denen zu Ende reden. Das kann dann natürlich nicht mehr so lang sein, aber die 2 Minuten sind auf jeden Fall, kann jedes Kind warten und dann erst wieder sich dem Kind zu wenden. Und eine andere Sache, die man auch noch machen kann, ist, wenn es schwierig wird und wenn man anfängt, sich anzukeifen, so dass der Erste, der es merkt, irgendwie dann eine liebevolle Nachricht sagt. Und diese liebevolle Nachricht kann zum Beispiel erstmal an mich selber gehen. Und ich könnte mir sagen, oh, wir sind schon wieder in einem Streit, aber ich habe es gemerkt und ich kann jetzt was anderes machen. Oder ich gehe erstmal kurz aufs Klo und atme mal 3x4 tief durch, wie vorhin schon erklärt. Ja, oder das einfach sagen, was gerade Sache ist. Oh, wir sind hier schon wieder in irgendeinem Streit. Ich könnte mal eine Umarmung gebrauchen. Oder brauchst du eine Umarmung? Oder was einem so einfällt. Oder können wir einmal kurz mal beide uns trennen und ich gehe ins Schlafzimmer und du gehst ins Wohnzimmer. Oder wir gehen in die Küche und trinken erstmal eine Tasse Tee und dann reden wir nochmal.
Kommunikation immer wichtig, ne?
Genau, und auch was von sich mitteilen. Also zu sagen, ich bin gerade total am Ende. Also meistens versucht man gleich eine Lösung zu finden und etwas aber von sich mitzuteilen und zu sagen, mir geht es heute wirklich schlecht. Ich habe morgen so einen schlimmen Termin bei der Arbeit und mein Chef hat mich so unter Druck gesetzt und ich bin noch ganz schlecht vorbereitet und so weiter. Und dann erzählt man eben seine ganze Geschichte und schon kann der andere wieder ganz anders auf einen zugehen. Also nicht versuchen, den anderen zu verändern, sondern immer erst mal und auch keine Lösung finden, sondern immer erst nur von sich mitteilen. Und wenn das beide machen, dann...
Ja, ist wahrscheinlich auch eine Frage der Übung, ne? Dass man im Alltag einfach immer öfter praktizieren.
Ja.
Okay, wir haben jetzt auf uns selbst geschaut und auch auf die Partnerschaft. Und jetzt lass uns mal über die Beziehung zu unserem Kind sprechen. Was trägt denn zu einer guten Beziehung bei?
Ja, da gibt's ganz viele Sachen. Also als allererstes brauchen die Kinder unheimlich viel Kuschel, Schmuseeinheiten. Das ist, glaube ich, super wichtig. Viele Eltern machen das ja auch schon ganz viel. Manche Kinder holen sich die Schmuseeinheiten auch dann nachts. Wenn sie tagsüber nicht genügend bekommen, dann kommen sie eben nachts ins Elternbett. Und es wäre wichtig, eure Kinder dann im Elternbett zu lassen und die nicht rauszuschmeißen. Das freut die Großeltern oft nicht so und die sagen, die sind doch jetzt schon so und so alt, die müssen doch jetzt mal endlich im eigenen Bett schlafen. Aber nein, ihr dürft als Partner zusammenschlafen und die Kinder müssen alleine schlafen, ist doch irgendwie nicht fair, oder? Die holen sich dann eben nachts die Kuscheleinheiten und spätestens zur Pubertät ziehen sie aus, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, was gibt's sonst noch? Das Wichtigste ist vielleicht erstmal zuhören, da sein und zuhören und vielleicht auch erstmal wiederholen, was das Kind gesagt hat. Weil wenn wir wiederholen, was unsere Kinder gesagt haben, dann haben sie das Gefühl, ah ja, Mama hat verstanden, was ich sagen wollte. Wenn wir schon gleich weitergehen Richtung Lösung oder fragen, wie ist denn das gewesen oder wie ist denn das gewesen, dann haben die Kinder manchmal nicht das Gefühl, dass die Mama oder der Papa sie verstanden hat und dann wiederholen sie das nochmal. Also ruhig in deinen Worten nochmal wiederholen, was dein Kind gesagt hat. Ja, und dann ist es natürlich wichtig, dass wir die positiven Sachen wertschätzen und die negativen möglichst ignorieren. Das ist die hohe Kunst.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine große Herausforderung.
Ja, das ist eine hohe, große Herausforderung, weil wir ja immer, uns fallen ja immer die negativen Sachen zuerst auf.
Das Gehirn ist so defizitorientiert,
so ist das Gehirn
ist wirklich schwierig.
Mhm. Ja, und das ist wirklich sehr schwierig. Aber das können wir auch üben. Also alle Sachen können wir üben. Und selbst wenn wir gemerkt haben, dass wir irgendwas in Anführungsstrichen falsch gemacht haben oder so, dann können wir es ja danach noch richtig machen. Also wir können auch meinetwegen sagen, wenn wir sagen, musst du hier immer alles rumliegen lassen oder muss es hier, sieht es schon wieder aus wie im Saustall oder was man so alles sagt. Wenn man da gemerkt hat, bumm, das Kind fällt in sich zusammen oder kriegt einen Wutanfall oder was auch immer, dann kann man auch sagen, entschuldige. Also sich entschuldigen können wir als Eltern ruhig auch mal machen. Machen die Kinder ja auch, verlangen wir vielleicht sogar von den Kindern. Also können wir es auch mal bei unseren Kindern machen. Und dann können wir nochmal das in Anführungsstrichen wieder richtig machen. Das heißt, wir können dann sagen, tut mir leid, ich stehe gerade total unter Druck, mir geht's gerade nicht gut, ich möchte gerne pünktlich um 2:30 hier losgehen und jetzt sehe ich, dass hier so ein Chaos ist und ich habe so gerade das Gefühl gehabt, wir kommen nicht pünktlich weg. Aber das ist ja kein Grund für mich, dich anzumeckern. Was können wir denn jetzt machen? Wie können wir denn jetzt am besten aufräumen? Zusammen. Mhm. Machst du die Legos, dann mache ich hier diese Ecke.
Der Grundsatz bei der bedürfnis- oder beziehungsorientierten Begleitung von Kindern ist ja, dass wir so wenige Grenzen und Regeln so wie möglich, aber so viele wie nötig aufstellen sollten. Das Abzugrenzen fällt tatsächlich vielen Eltern schwer. Hast du da irgendwie ein paar Tipps?
Ja, und zwar eigentlich ziemlich einfache. Also bei den Regeln ist es eigentlich so, dass nur Sicherheitsregeln sinnvoll sind.
Okay.
Alle anderen kann man einfach sich mal knicken. Die bringen einfach gar nichts. Und Sicherheitsregeln sind, du kuckelst nur, wenn Mama oder Papa dabei sind, und zwar nur draußen und nur auf einer nicht brennbaren Unterlage und wenn was zum Löschen daneben steht. An der Straße fasst du mich bitte immer an. Wenn du mit deinem Laufrad zur Straße fährst, hältst du bitte nicht an der Bordsteinkante an, sondern da, wo das Grundstück davor aufhört oder das Haus aufhört. Was gibt es noch für Regeln? Wenn wir uns verloren haben, treffen wir uns da wieder, wo wir uns verloren haben. Das heißt, versuch nicht, mich zu finden, sondern geh nur die 3 Schritte zurück dahin, wo wir uns zuletzt gesehen haben. Und dann wissen wir alle, wir gehen an den Punkt zurück, wo wir uns zuletzt gesehen haben. Also, oder zum Beispiel Hände waschen gehört auch dazu, wenn man von draußen reinkommt. Das gehört zu Sicherheitsregeln, damit man nicht krank wird. Alle diese Regeln sind sinnvoll. Alle anderen Regeln sind Stress für die Eltern und Stress für die Kinder und kann man getrost weglassen.
Okay. Und Grenzen?
Und Grenzen ist auch ein sehr schönes Thema. Das ist eins meiner Lieblingsthemen, weil es so eine auch einfache Lösung gibt für Grenzen. Nämlich, früher hieß es ja, man muss dem Kind Grenzen setzen. Und dann wurde gesagt, wenn ein Erwachsener spricht, dann haben die Kinder still zu sein. Zum Beispiel. Oder, ich weiß nicht, ob euch was Gutes einfällt, noch von früher, wie die geredet haben.
Gegessen wird am Tisch.
Gegessen wird am Tisch, genau. Man spricht nicht mit vollem Mund.
Mit Essen spielt man nicht.
Mit Essen spielt man nicht. Alle diese Sätze haben ein Mann drin oder ein Du drin. Und dieses Mann und Du macht, dass die kindliche Seele verletzt wird. Mann macht das nicht, ist quasi eine gottgegebene, ich sage dazu mal, gottgegebene Wahrheit. Und damit wird gesagt, Mann spricht nicht mit vollem Mund, ist eine gottgegebene Wahrheit. Und das macht Mann nicht und du hast es jetzt gemacht, also bist du quasi schlecht. Also diesen Rückschluss ziehen dann die Kinder. Was wir aber stattdessen sagen können, ist, wir können die Grenze um uns ziehen. Und das machen wir mit den Worten ich, mir und mich. Ich möchte, dass du jetzt anfängst aufzuräumen, wir wollen gleich los. Mir ist es hier zu laut, ich halte das nicht aus. Bitte spielt leise oder geht ins andere Zimmer. Mich stört die Unordnung hier oder mich stört, dass du hier genau neben meinem Ohr stehst. Geh mal bitte weiter weg oder was auch immer. So, und dann sage ich was über mich. Und dann kann das Kind denken, oh, meine Mama wieder, ich darf nicht so nah an ihrem Ohr stehen. Ja? Und dann kann das Kind sozusagen innerlich die Augen verrollen und denken so, meine Mama hat eine Meise oder meine Oma hat eine Meise. Aber dann wird die kindliche Seele nicht verletzt. Dann bin ich nicht schlecht, sondern ja, die Mama hat eben die Eigenheit, wenn sie nach Hause kommt, möchte sie immer erst ihre Tasse Kaffee trinken. okay, nervt, aber ist halt so, kann ich dann oder akzeptieren.
Ja, das ist cool, das ist eine gute Regel.
Ja. In deinem Buch geht es ja auch um die Autonomiephase und das ist nach wie vor auch das meistverkaufte Buch von uns, nämlich Entspannt durch Trotzphasen. Und die Autonomiephase scheint ja tatsächlich eine der wirklich herausforderndsten Lebensabschnitte mit Kindern zu sein. Und ich habe neulich mal festgestellt, wir haben darüber in unserem Podcast wirklich noch nie gesprochen. Also ich wurde gefragt, habt ihr auch eine Folge zur Autonomiephase? Ich sage, nee, haben wir bisher tatsächlich noch nicht gemacht. Insofern, lass uns gerne mal etwas ausführlicher darüber reden. Zum Beispiel und zuallererst, wie entsteht denn Wut überhaupt?
Ja, wie entsteht Wut? Das ist wirklich eine super interessante Frage. Und als allererstes kann ich vielleicht erst mal sagen, weil die Anpassungssysteme des Kindes überfordert sind. Die Kinder machen nämlich den ganzen Tag nichts anderes, als sich anzupassen. Von dem Augenblick, wo sie die Augen aufmachen morgens, bis zu dem Augenblick, wo sie die Augen zumachen abends, passen die sich an. An die Mama, die nicht möchte, dass man so nah am Ohr steht. An den Papa, der möchte, dass man, weiß nicht was, erst die Schuhe anzieht und dann die Jacke und nicht umgekehrt oder so. Der möchte, dass man beim Tisch sich so oder so verhält. Die passen sich nonstop an. So, und dann gehen sie in den Kindergarten. Dann passen sie sich der Erzieherin 1 an, der Erzieherin 2 an, der Erzieherin 3 an, den ganzen anderen Kindern an oder den Lehrern oder den Mitschülern. So, und wenn die dann nach Hause kommen von der Kita, ja, dann sind die so erschöpft von dem sich an alle anpassen, dass dann die Mama kommt, zum Beispiel in den Kindergarten und sagt, komm, wir wollen jetzt los. Und das Kind buhu, in Tränen ausbricht oder einen Wutanfall kriegt, weil die nämlich jetzt gerade erst mal entspannt angefangen haben zu spielen. Die meisten anderen Kinder sind weg vielleicht schon, es gibt kein Kindergartenprogramm mehr und jetzt habe ich gerade mit meinem besten Freund oder mit meiner besten Freundin richtig angefangen zu spielen. Und in dem schönsten Moment überhaupt kommt die Mama und will nach Hause gehen. Ja, da kann man schon mal einen Wutanfall kriegen, oder?
Absolut. Wir haben da ein ganzes Kinderbuch drüber geschrieben.
Ja, stimmt.
Genau.
Was kann man denn dann konkret tun als Elternteil, wenn man das Kind abholen will und es fängt dann an, also es hat dann einen Wutanfall? Gibt es da irgendwie Schritte, um das wieder zu beruhigen oder zu begleiten? Oder also was macht man?
Ja, als allererstes kann man natürlich, also ist es sinnvoll, einfach erstmal nur da zu sein und vor allem zu sagen, was gerade Sache ist. Als allererstes mal zu sagen, was Sache ist. Ah, du möchtest noch nicht gehen, weil du hier gerade mit Julia so schön spielst. Ihr habt gerade erst angefangen und wolltet euch hier für die Puppen, wer weiß, irgendwas bauen.
Mhm.
Damit, dass du sagst, was gerade Sache ist, nimmst du schon mal die Hälfte des gesamten Drucks raus. Und weil die meisten Eltern das nicht sagen, steigert sich die Wut erst richtig. Also das ist vielleicht der allerwichtigste Tipp von allen, erstmal zu sagen, ah ja, du möchtest jetzt noch das und das und das machen und dann, und deshalb möchtest du jetzt noch nicht gehen. Also einfach zu sagen, was ist.
Mhm.
Und dann kann man das Kind auch eben bestätigen in seinen Gefühlen. Das verstehe ich, dass du traurig bist, verstehe ich, dass du wütend bist. Nimmt auch nochmal Druck raus. Und dann kann man gucken, dass man eben sagt, was man selber möchte. Ich möchte gerne nach Hause, weil ich bin müde. Oder ich möchte gerne nach Hause, weil wir wollen noch dort und dorthin gehen. Was schlägst du denn vor? Wie können wir hier irgendwie eine Lösung finden? Und dann das Kind die Lösung finden zu lassen. Weil die Lösungen, die die Kinder finden, sind oft super viel besser, weil die Kinder die eben akzeptieren. Mamas Lösung oder Papas Lösung ist in jedem Fall schlecht, ja, oder nicht so gut. Und die eigene Lösung, an die halten sich die Kinder dann viel eher. Und dann ist es manchmal auch, wenn das Kind total neben sich steht, kann man auch einfach mal abwarten. Ich sage mal, abwarten, bis das Gewitter vorüber ist. Gewitter muss einfach sich einfach auch mal abblitzen und abdonnern. Und dann ist erstmal diese ganze Anspannung raus. Und dann fangen die Kinder oft an zu weinen. Und dann kommen die auch in die Arme. Und dann darf man die auch wieder anfassen. Und dann kann man auch wieder anfangen zu reden. Und dann in dieses Gewitter reinzureden, bringt überhaupt nichts. Also ganz viele Eltern reden in das Gewitter rein und das bringt nichts. Da kommt sowieso gar nichts an bei dem Kind.
Mhm. Gibt es denn auch Dinge, die helfen, Wutanfällen quasi so ein bisschen vorzubeugen?
Also das Allerwichtigste ist vielleicht rausgehen und sich bewegen. Das ist, glaube ich, heute auch das Allerwichtigste. Weil es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ne?
Mhm.
Und die Kinder haben viel zu wenig Bewegung. und es wird immer weniger. Und wir Menschen sind ja sowieso für Bewegung gemacht und die Kinder noch viel mehr. Und die verbringen viel zu viel Zeit im Sitzen oder vor elektronischen Medien und so weiter. Und der ganze Körper will sich bewegen. Also raus, raus, raus in die Natur und dann kann eigentlich fast gar nichts mehr passieren. Und dann ist ein anderer Tipp, den ich auch wirklich wärmstens empfehlen kann. Ich glaube, ich hätte die Kindheit meiner Kinder mit den drei kleinen Kindern gleichzeitig nicht anders überlebt, ist, trefft euch mit anderen Familien, die auch Kinder haben. Dann spielen nämlich die Kinder schön miteinander und man kann sich als Eltern auch austauschen und sich beschweren über die Kinder oder mal über was anderes reden, was auch mal sehr schön ist, ja. Und die Kinder spielen viel besser mit anderen Kindern als alleine, also unter sich in der Geschwister oder wenn sie eben alle Einzelkinder noch erst recht. Mit anderen Kindern spielt es sich viel besser und man kann sich, wenn die Kinder noch sehr klein sind, morgens mit der einen Freundin treffen, nachmittags mit der anderen Freundin oder eben mit der einen Familie oder mit der anderen Familie und am Wochenende genauso. Und man kann sich auch abwechseln, also dass meinetwegen die Väter mal auf die Kinder aufpassen und dann beim nächsten Mal zum Sport gehen und dann die Mütter aufpassen und umgekehrt, dass die Frauen dann was zusammen machen und die Männer auf die Kinder aufpassen.
Damit sind wir jetzt schon fast am Ende unserer Folge, aber ich wollte abschließend dich nochmal fragen, ob du vielleicht so Tipps für so klassische Stresssituationen in der Familie hast, also zum Beispiel das morgens anziehen oder baden oder aufräumen, hattest du schon kurz erwähnt. Also es gibt ja so Klassiker, die in allen Familien vorkommen. Hast du da irgendwie Tipps, wie man das entspannt durchlebt?
Ja, also zum Beispiel, wenn Kleinkinder Essen runterschmeißen, dann sind sie fertig. Teller wegnehmen und Kind runtersetzen. Wenn Anziehen morgens schwierig ist, dann kann man eine Anziehstraße machen. Da könnt ihr zum Beispiel die Socken als erstes hinlegen oder die Unterhose als erstes hinlegen und dann die Socken und dann das T-Shirt oder erst das Unterhemd und dann das T-Shirt und dann die Hose. Dann liegen die alle so schön in einer Reihe und dann kann das Kind sich davor hinsetzen und die einfach anziehen. Mhm. Oder man kann es natürlich noch komfortabler machen im Winter und das ist die Sachen alle auf die Heizung legen. Dann sind die schön warm und dann gibt man den Kindern eben, sagst du, komm, ich gebe dir die Socken, schnell anziehen, sind noch warm und jetzt die Unterhose und so weiter. Und dann ziehen die so schnell und so wunderbar die Klamotten an, weil die so schön warm sind und man möchte ja die warmen Klamotten anziehen, dass es eigentlich kein Problem mehr ist. Und aufräumen, dazu kann ich vielleicht auch noch mal was sagen, weil das wirklich schwierig ist. Aufräumen ist eine der schwierigsten Sachen. Ihr könnt euch ja mal alle fragen, wer von euch gerne aufräumt und wer das gut macht und wer damit kein Problem hat.
Nicht.
Genau, also für uns Erwachsene ist es auch sehr schwierig. Und wenn es für uns Erwachsene schon so schwierig ist, dann können wir von den Kindern nicht verlangen, dass wir sagen, so noch 10 Minuten bis zum Abendbrot, räumt mal bitte das Zimmer auf. Ja, dann wissen die überhaupt gar nicht, was man machen soll. Und deshalb ist es super wichtig, konkret zu sagen, räum mal bitte die Legos in die Kiste, nimm bitte die Klamotten vom Fußboden, tu sie in den Wäschekorb, stell hier die Bücher ins Regal oder so, eben ganz konkret zu sagen, was man möchte. Mhm. Und dann ist es auch wichtig, dass im Regal genügend Platz ist und dass es einen bestimmten Platz gibt für die Bücher, für bestimmte Spiele, bestimmte Sachen kommen eben immer in die gleiche Schublade und sinnvollerweise ist da auch noch ein Bild drauf, wenn die Kinder klein sind, wo Lego-Steine drauf sind oder wo Playmobil drauf ist oder so, dass die gleich wissen, ah ja, Playmobil kommt hier rein, Lego kommt da rein und dann ist es eben keine große Sache mehr. Und helft euren Kindern. Helft euren Kindern beim Aufräumen. Wenn wir schon damit Schwierigkeiten haben, dann müssen wir ja nicht verlangen von den Kindern, dass sie es alleine schaffen. Und dann kann man natürlich auch aus allen Sachen ein Spiel machen und mal gucken, hey, was machen wir? Wir gucken mal, ich räume die Legos auf und du räumst hier drüben die Playmobil-Sachen ein und wir gucken mal, wer schneller fertig ist. Eigentlich soll man solche Wettspiele nicht machen, aber kann man auch mal machen. Ich habe auch auf YouTube zum Beispiel so ein Video gemacht zum Aufräumen. Also da kann man auch mal gucken.
Ja, das verlinken wir euch natürlich gerne. Ja, liebe Ulrike, vielen lieben Dank für diese spannenden Tipps und ganz lieben Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Ich danke euch. Es hat mir super viel Spaß gemacht.
Ja, es war uns ein großes Vergnügen. Ich hoffe, dass euch Ulrikes Tipps im Alltag auch weiterhelfen und euer Elternleben tatsächlich etwas leichter machen. Wenn ihr mehr von ihr lesen wollt, dann schaut doch gerne in ihr Buch Elternsein leicht gemacht, von ausgeglichenen Eltern zu glücklichen Kindern. Das lohnt sich ja schon alleine wegen der unglaublich schönen Illustrationen. Schaut doch mal bei Instagram vorbei. Dort könnt ihr nämlich einen Blick in das Buch werfen und auch wieder zum Erscheinen dieser Podcast-Folge ein Exemplar gewinnen. Alternativ könnt ihr wie immer mit einer kurzen Mail an wunschkindblog@gmail.com mit dem Betreff Ulrike teilnehmen. Wir sagen für heute danke, dass ihr dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder zuhört. Bis dahin, macht's erstmal gut und tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.